Heiliger Adam, bitte für uns. Heiliger Hannibal die Francia,
bitte für uns.
Liebe Luisa,
bitte für uns.
Alle Engel und Heiligen,
bitte für uns.
Ja, es geht weiter mit Leben und Mission von Luisa Picareta. Gestern habe ich schon von den Schriften gesprochen. Heute, das hätte eigentlich gestern sein sollen, also ich habe es ein bisschen gedreht, heute nochmal ein Durchlauf ihres Lebens. Es sind ja auch einige neue unter uns und deswegen schauen wir kurz auf ihr Leben. Sie ist am 23. April 1865 geboren und das war der Sonntag nach Ostern. Das war eigentlich der Barmherzigkeitssonntag, an dem sie geboren ist. Und das war eben dann von Papst Johannes Paul II. Erklärt worden. Die erste heilige Kommunion hat sie im Alter von 9 Jahren erhalten. Es war wieder der weiße Sonntag, der Barmherzigkeitssonntag. Und gleichzeitig auch gleich mitgefirmt worden. Von da an hat sie dann immer auch schon die Stimme Jesu vernommen. Luisa war ein eher scheues Mädchen, die sich gern zurückgezogen hat. Es gibt da auch einen Baum und da hat sie immer Zuflucht genommen, um sich da ins Gebet schon zu begeben. Es war auch der Zug bei ihr, sie hat sehr schon von klein auf gebetet, stundenlang, und ging dann auch immer gerne zur Heiligen Messe, so oft es ihr möglich war. Auch hat sie schon sehr früh die Passion Jesu betrachtet. Ein wichtiger Moment war in ihrem Leben, als sie 12 Jahre alt war. Da hat es mal Lärm gegeben auf der Straße und sie geht auf den Balkon, schaut runter und da sieht sie also, wie Jesus den Kreuzweg geht und sich dann zu ihr erhebt und zu ihr ruft, Seele, hilf mir. Das sind einfache Worte, aber wir wissen ja, wenn Gott spricht, hat es einen ganz anderen Nachklang, als nur der Mensch spricht. Ja, das hat sie zutiefst berührt und sie ist dann immer wieder auch vom Herrn, kann man sagen, erzogen worden. Er hat sie sehr streng erzogen. Sie soll allein ihn lieben, sie soll ihm nichts anderes vorziehen. Und er hat sie schon von klein auf diese Mission vorbereitet, von der sie ja anfangs noch gar keine Ahnung hatte. So musste sie schon als Kind viele Prüfungen erleiden. Auch hat sie immer wieder Albträume gehabt. Sie wurde schon sehr früh vom Teufel gequält. Das finden wir immer bei vielen Heiligen auch schon, dieses Eingreifen des Widersachers. Ich habe das auch schon erzählt. Unser Ordensgründer, der ist auch als Kind fast in dem Flüsschen seiner Heimatstadt ertrunken und die Gottesmutter selbst hat ihn wieder rausgezogen. Oder ihr wisst auch von der heiligen Miriam von Abilene, was die durchgemacht hat. Ihr ist die Kehle durchgeschnitten worden vom Onkel, weil der Moslem war. Im Straßengraben war sie gelegen und dann kam eine Frau und hat sie rausgeholt und gepflegt. Das war die Mutter Gottes selbst. Und Miriam hätte eigentlich gar nicht reden können mehr. Es war auch ein Wunder, dass sie noch reden konnte später. Da gibt's viele Ereignisse im Leben von Heiligen. Also das muss man immer wissen. Der Teufel hat nämlich eine gewisse Kenntnis von der Seele und was auch die besondere Sendung ist. Und da attackiert er schon möglichst früh. Als Kind hat sie dann auch natürlich kein außergewöhnliches Gebetsleben erstmal gehabt. Sie hat ganz normal gebetet, was halt üblich ist, in den Familien auch, Vater Unser, Ave Maria. Und ja, als sie dann 11 Jahre alt war, ging sie in eine kirchliche Gemeinschaft, ich weiß jetzt nicht genau, eine Art Bruderschaft, die es da gegeben hat, den Namen weiß ich jetzt nicht, und hat den Namen Magdalena angenommen. Die Albträume hörten dann auf. Jesus hat ihr das auch erklärt, der Teufel verfolge sie, weil er wusste, dass sie dazu beitragen würde, sein Reich zu zerstören. Ja, dann hat Luisa diese erste Vision erlebt, von der ich schon gesprochen habe. Seele, hilf mir. Und als das geschehen ist, ist sie auch bewusstlos zusammengebrochen. Die Eltern hörten Lärm oben und sind hinaufgegangen und haben sie dann bewusstlos vorgefunden. Das war die erste Vision, die Luisa hatte. Eine Vision ist nicht dasselbe wie eine Erscheinung. Eine Vision benutzt nur die Augen und eine Erscheinung umfasst auch andere Fähigkeiten, wie den Geruchssinn, Tastsinn. Ja? Eine Vision bezieht sich immer auf die Augen. Dann ist nach und nach geschehen, dass eine geheimnisvolle Krankheit von ihr Besitz genommen hat. Sie begann nach und nach, so ab dem Alter von 16, immer mehr bettlägerig zu werden. Und sie hat dann in diesem Alter, wo ja das Leben sozusagen anfängt zu blühen, da ist sie ausgebremst worden, könnten wir heute sagen, und sie konnte nicht mehr gehen. Und das ging immer schlechter. Mit 23 war dann definitiv Schluss, was das Gehen betrifft. Sie ist dann eben ab diesem Zeitalter, Lebensalter, ans Bett gefesselt gewesen. Über 60 Jahre also war Luisa ans Bett gefesselt. Das ist natürlich auch vom Herrn so gefügt. Ja, wenn er große Dinge mit jemandem vorhat, dann nimmt er diese Seele immer wieder raus aus dem Getriebe. Denkt an die Mutter Gottes, ja, nur sie war auch rausgenommen aus dem Getriebe, immer wieder. Und so gibt's viele andere Heilige. Viele auch sind ins Kloster dann gegangen und waren verborgen für die Welt. Maria Alacoque, Schwester Faustina. Ja, ihr wisst ja auch viele solcher Heiligen. Ja, und immer mehr ist es so gewesen, dass der Herr wollte, dass sie ausschließlich von seinem Willen lebt, sodass sie auch wohl eigentlich keine Nahrung zu sich genommen hat. Wenn, dann hat sie das gleich wieder wie erbrochen und sie konnte das gar nicht behalten. Sie hat auch nur im Gehorsam dann gegessen, aber ich bin da überzeugt, dass ihre Nahrung eben im Grunde über diese ganzen Jahre nur die Eucharistie war. Das muss man sich immer wieder mal vorstellen, was das bedeutet, wenn man über 60 Jahre nonstop im Bett liegt, ja. Und auch nichts ist, ja, was das einfach mal so menschlich gesehen, was das für die Seele bedeutet, für den Menschen. Wir sehen Luisa auf den Bildern ja immer auch dargestellt, wie sie sitzt, wie sie in ihrem Bett sitzt. Im Rücken hat sie vier Kissen gehabt, die sie gestützt haben. Sie konnte sich gar nicht niederlegen. Immer war sie auch in dieser Position. So nahm ihr Körper in dieser Position, also das dann ein L eigentlich darstellt, eine starre Haltung an. Auch als sie gestorben ist, blieb sie in dieser Stellung. Man konnte sie nicht flachlegen, deswegen auch dieser besondere Sarg, den man ja auf Bildern anschauen kann, wie sie da im Sarg in derselben Haltung verblieben ist. Eigentlich war es eine Kindersarg, ja, sie war so klein in dieser Sitzhaltung. Das war so ein Spezialsarg, der da angefertigt worden ist. Luisa hat nicht nur eine Vermählung erlebt, sondern sie hat vier mystische Vermählungen gehabt. Das ist sehr spannend. Kein Mystiker der Kirche hat mehr als eine Vermählung gehabt. Die erste war dann die geistliche Vermählung auf Erden. Da war sie 23 Jahre alt. Dann erlebte sie eine mystische Vermählung im Himmel. Da war sie 24 alt. Am 7. September 1889 war das. Dann erfuhr sie noch eine Vermählung auf dem Kreuz. Das Datum weiß man da nicht. Und schließlich noch eine vierte geistliche Vermählung. Da war sie 35 Jahre alt. Das war gestern. 16. November 1900. Da hat sie Besitz genommen vom Herzen Jesu. Das muss man sich jetzt vorstellen. Also sie hat nicht nur dann im göttlichen Willen vollkommen zentriert gelebt, sondern was sie gewünscht hat, hat Jesus auch getan. Ja, das ist dann das, was mit dieser Vermählung gekommen ist. Also wenn sie einen Wunsch geäußert hat, Jesus ihr ihn nicht ausschlagen können, wie er auch mal sagte, oder an verschiedenen Stellen oder zu Mystikern, ich kann meiner Mutter nichts abschlagen. Es geht nicht, wenn sie kommt. Und deswegen ist Jesus teilweise auch nicht zu ihr gekommen, wenn sie gebetet hat, ja, bewahre doch diese Stadt vor Verwüstung oder was da gewesen ist, hat sie gebetet. Und da gibt es so eine Passage, wo Jesus sagt, ich komme jetzt mal nicht, ja, also er ist nicht gekommen, damit eben dieses Strafgericht nicht gemildert wird, ja, was er vorhat. Weil wir müssen, das ist immer schwierig, wir müssen wissen, dass jede Sünde auch immer Strafe nach sich zieht, ja. Also bei allem Reden vom barmherzigen Gott, was ja gut ist, es gibt aber immer noch den gerechten Gott, ja. Die Gerechtigkeit Gottes, der muss auch Genüge getan werden. Und ja, da ist sie immer wieder dazwischen getreten. Ja, Luisa hat dann natürlich ein total einfaches Leben geführt. Ohne Schnickschnack, könnte man sagen, ohne irgendwelchen Luxus. Sie hatte, glaube ich, nur ein paar Schuhe. Sie hatte kaum Kleidung für sie. Sie brauchte nichts, ja. Und sie hat auch nie etwas genommen. Es waren ja immer wieder Leute auch bei ihr, die gesagt haben, da Luisa, kriegst mal da einen 1000-Lire-Schein, war noch Lire. Sie hat nichts angenommen für sich. Immer hat sie das weitergegeben dann an ihre Schwester, die dann mal ab und zu was brauchte, aber für sie, für sich nie was. Ja, es gibt auch durchaus Ähnlichkeiten zu einer großen Heiligen in der Kirche, zur heiligen Katharina von Siena. Beide, klar, aus Italien, beide Jungfrauen und beide waren auch im dritten Orden der Dominikaner. Das war nämlich dann auch Luisa. Und beide hatten die Stigmen an ihrem Körper und beide unsichtbar. Ja. Die Stigmen sind erst dann nach dem Tod sichtbar geworden. Beide haben die geistliche Vermählung erlebt. Ja, Luisa war natürlich dann immer auch ein bisschen verwirrt und hat auch die Fragen gestellt, Jesus, warum nimmst du gerade mich, ja? Weil er hat ja da immer erzählt von diesen großen Dingen und dann hat sie gesagt, ich habe ja gestern gesagt, ja, wenn du einen Sechser im Lotto hast, ja, dann triffst du dich halt. Das ist für uns ähnlich, ja, wir sind jetzt nicht so wie Luisa in dieser Aufgabe drin, aber das ist auch was, ja, kein Zufall. Das ist eine Auserwählung, das hat er schon lange vorbereitet. Er wusste schon von jedem von uns, wann wir in den göttlichen Willen eintreten. Er wusste schon von jedem von uns, wann wir mit dem göttlichen Willen in Kontakt kommen. Das ist seit Ewigkeit vorbereitet. Wir denken ja meistens so ein bisschen menschlich, es fügt sich so, das ist Zufall und solche Dinge. Aber Gott hat immer ganz genau seine Pläne, ja. Und die Luisa eben hat sich für nichts Besonderes erachtet und hat gedacht, ja, und gefragt, warum nimmst du jetzt mich? Und dann sagt Jesus sehr schön, ich bin wieder und wieder um die Welt gegangen und du warst die Kleinste, die ich finden konnte. Es gibt keine geringere wie dich. Er hat sich von der Kleinheit und Niedrigkeit Luisas angezogen gefühlt. So ist es also immer, das wissen wir auch, Gott wählt nicht die Starken und Mächtigen, sondern die Kleinen und Unmündigen. Und deswegen kommt es nicht darauf an, ja, ob du jetzt besonders begnadet bist oder besonders talentiert irgendwie. Gott nimmt dich halt und je dummer du bist und so unfähiger, desto größer ist sein Werk, ja. Ja. Wenn Sie eine Konzertflöte für 8000 Euro nehmen, ist was anderes, als wenn Sie sich einen Ast abschnitzen vom Baum und ein paar Löcher reinbohren, ja. Aber mit dieser Flöte spielt Gott schöner als mit den 8000 Euro Konzertflöte. Jesus wählt die Kleinen, ja. Das ist auch für uns immer wichtig. Und das sage ich so, ja. Nicht immer falsch verstehen. Wir müssen mal aufpassen bei allem ein bisschen. dass man dann nicht überdreht und in Stolz gerät, weil der Mensch immer gefährdet ist, aber ihr seid echt total wichtig, ja, wir sind total wichtig, auch wenn wir das vielleicht nicht so denken könnten, ja. Was bin ja auch jetzt nichts Besonderes, ich schaue auch aus wie die anderen, zwei Augen, zwei Ohren vielleicht. Es ist so, Gott macht die Dinge und wir werden nur damit zurechtkommen und sagen, okay, es ist so, ich nehme das mal an, du hast schon einen besseren Plan wie ich selber. Ja, und natürlich, Jesus spricht auch davon, dass er hier neue Dinge offenbart. Das habe ich gestern auch schon ein bisschen gesagt. Das Neue ist immer, wenn wir mit etwas Neuem konfrontiert sind, haben wir immer erst ein paar Probleme damit. Das Neue fordert uns heraus. Und das ist eben auch bei Luisa, da gibt's einige Sachen, die sind neu, in dem Sinne neu, obwohl sie alt sind, aber noch nicht so in den Blick genommen. Und deswegen erscheint es vielen auch, wenn sie zum ersten Mal von Luisa hören oder in Schriften da was lesen, merkwürdig. Die schnellste Antwort ist jene, ja, ich versuche ja auch im göttlichen Willen zu leben. Ja, das habt ihr schon oft gehört. Es sagen viele Leute, ich lebe ja auch im göttlichen Willen. Ja, sage ich, ja, das ist ein Unterschied, weil Jesus erklärt den Unterschied. Ja, da kommen wir vielleicht auch noch drauf. Leben nach dem göttlichen Willen und Leben im göttlichen Willen ist ein Riesenunterschied, sagt Jesus. Weil du eben dann immer überlegst, was der Wille Gottes ist und es fließt da dann so viel Menschliches rein. Es bringt da auch, dass selbst Heilige viele Dinge Gutes getan haben, aber es war immer noch viel Menschliches dabei. Ja? Und viele Dinge waren von Gott gar nicht immer so gewünscht, aber die haben es gedacht, weil sie gemeint haben, sie haben den Willen Gottes so erkannt. Und dann gibt es eben, damit man das besser versteht, die neue Gabe. Luisa erfuhr dann, was Jesus eine neue Gabe nennt. Die Gabe des Lebens im göttlichen Willen. Also das ist wichtig, dass wir das sehen. Ich nenne es immer so, Gott hat eine außerordentliche Gabe bereit, ja, die hat er bereitgestellt. Und die hat er zum ersten Mal Luisa gegeben. Das ist auch so. Luisa konnte das auch nicht fassen. Sie sagt, es gab schon so viele große Heilige, die haben doch bestimmt das schon alles so gelebt. Sagt, nein, du bist die Erste, die ich da nehme für diese Gabe. Und das ist wichtig festzuhalten. Wir können nicht vorschreiben, wie Gott Gaben zu vergeben hat. Ja, das wird immer wieder neu versucht. Ich sage, Gott macht's halt so. Nimm's halt an. Er nimmt halt die Luisa. Wo ist das Problem? Er hat halt die auserwählt. Sonst könnte ich ja hergehen, warum wählst du den Franziskus aus? Warum wählst du die Margarita Alacock? Warum die? Ja, das macht Gott, wie er das will. Und da kann man ihm nicht eben ins Leder fahren. Und diese Gabe des Lebens im göttlichen Willen hat sie dann als Erste bekommen. Und wir können eben diese Gabe auch für uns annehmen, oder wir können sagen, Jesus, ich brauch's nicht. Ich sage immer so, Jesus bietet dir ein Schloss an, das ganz aus Gold ist, alles ist goldbeschlagen und mit Edelsteinen verziert, auf der rechten Hand und auf der linken sagt er, hier ist ein goldener Ring, jetzt wähle mal. Ja. Das ist so im Bild und viele nehmen dann diesen goldenen Ring, der reicht mir. Den ganzen Schatz verschmähen sie. Luisa, hat diese Gabe angenommen und ich habe es auch gestern ausgedrückt in diesem Bild, manche sind vielleicht neu, du kannst eben den Rasen mähen mit dem kleinen Schächen, wo du den Faden abschneidest, das geht wirklich, probiert's mal, es dauert ein paar Stunden, ja. So kann man den Rasen mähen, ja? Oder du nimmst den Rasentraktor. Und da geht's schneller. Und deswegen bist du nicht ein besserer Mäher. Ja? Aber du hast das super gute Werkzeug. Und so, glaube ich, dürfen wir das sehen. Gott bietet uns dieses Werkzeug an. Wir müssen es nicht nehmen, wir können es anders tun. Ja, es sei jeder frei. Er wird auch nicht zwingen. Diese Gabe des Lebens im göttlichen Willen ist im Grunde gar nicht neu, wenn man es genau nimmt, sondern sie ist wieder aktualisiert worden. Sagen wir es mal so, sie war schon da bei Adam und Eva. Adam und Eva haben immer im göttlichen Willen gelebt. Da gab es keinen Widerspruch. Ja. Erst dann mit der Prüfung, die sie nicht bestanden haben, kam das Unheil, hat seinen Anfang genommen. Das wäre jetzt die Thematik Adam-Eva, die man da ausführen könnte. Aber die Gabe eben ist leider durch diese Ursünde verloren gegangen. Aber Jesus hat nie gesagt, sozusagen, die Gabe ist nicht mehr erhältlich. Sie ist sozusagen, Gott hat diese Gabe eingefroren, ja, im Bild gesagt. Er hat die Gabe eingefroren und dann bei Luisa, in der Zeit Luisas, wieder aufgetaut. Und jetzt ist sie wieder frei verfügbar. Das war also nochmal so dieser Überblick vom Leben der Luisa, ganz kurz. Dann muss man immer bedenken, dass die außerordentlichen Phänomene, die sich da auch bei ihr eingestellt haben, natürlich erstmal auch auf Widerstand trafen. Das ist gewesen, Widerstand aus der eigenen Familie. Ja, Luisa hatte es sehr schwer. Sie hat oft kein Verständnis gefunden. Das kann ich Ihnen auch sagen. Wenn Sie ein völlig heiliges Leben führen, Sie finden kein Verständnis in Ihrer Umgebung. Das ist so. Jeder hält Sie für, naja, Psychopath oder abgedreht. Was? Das wird immer passieren, ja. Wenn jemand wirklich so leben will, wie es Gott uns gibt, dann wüsste ich nicht, dass es dann keine Probleme gibt. Denn alle, die ein frommes Leben führen wollen, werden Verfolgung erleiden, heißt im Brief des Paulus an Timotheus. Deswegen wundern sich Christen in Nordkorea oder Afghanistan darüber, dass es in Deutschland keine Verfolgung gibt. Ganz naiv, ja. Die wundern sich. Ich sage jetzt, da kann doch was nicht stimmen. Bei euch gibt es keine Verfolgung. Also für die ist das normale Brot, ja. Also es wird immer Widerstand hervorrufen. Ja, weil das ist klar, wenn man ein heiliges Leben führt, man spiegelt etwas wider und die anderen, die das unheilige Leben führen, fühlen sich immer angegriffen oder aufgestachelt. Sie merken, das stimmt was nicht in der Tiefe ihrer Seele. Ja, das merken die Menschen. Aber sie wollen das immer wieder nicht wahrhaben, dass es nicht stimmt. Gut. Luisa hat das gestern auch gesagt, viele Sachen aufgeschrieben, alles im Auftrag Jesus. Sie hat sich sehr gewehrt gegen das Aufschreiben. Und sie hat es getan im Gehorsam. Das ist auch schön, wie sie das berichtet, allein aus Gehorsam. Im Band 1, ja, der Originalschriften, da ist es drin. Also das ist deutlich, dass sie nicht irgendwie im Sinne hat, irgendwelche Verirrungen, die im Kopf waren, niederzuschreiben, damit Leute getäuscht werden. Ja. Also sie hat im reinen Gehorsam mit dem Aufschreiben begonnen und im Alter von 17 Jahren dann die Weihnachtsnovene verfasst, die sie jedes Jahr immer auch gebetet hat, bis zum Ende ihres Lebens. Ab dem Jahr 1899 erhielt sie von ihrem Beichtvater die Weisung, alles aufzuschreiben, was Jesus ihr mitteilte. Und das, was aufgeschrieben ist, das ist erst einmal gar nicht an die Öffentlichkeit gekommen, natürlich. Es sind dann insgesamt ja über 8000 ja, circa 8400 Seiten geworden, aber handschriftlich geschrieben. Ich habe es gestern gesagt, zur Erinnerung, gedruckte Seiten sind es ungefähr 1670. Im Jahr 1910 hat sie dann den heiligen Hannibal di Francia kennengelernt. Der war damals natürlich noch nicht heilig gesprochen. Er war ein Ordensgründer der sogenannten Rogationisten. Das ist also eine Gemeinschaft, die wahrscheinlich keiner kennt. Es kommt von Rogare, bitten, für Bitte leisten. Eine Ordensgemeinschaft, die ausschließlich um Berufungen gebetet hat, ja, und noch betet für die Kirche. Das war der Spezialauftrag. Die hat er also gegründet. Und dann ist er mit Luisa in Kontakt geraten und war sehr schnell sehr begeistert von dem, was Luisa hier aufgeschrieben hat. Die Stundenuhr ist dann veröffentlicht worden auf sein Drängen hin. Er hat es also ins Gang gesetzt, dass es gedruckt wird. Ihm haben wir das zu verdanken. Und es entwickelte sich da ein reger Kontakt. Hannibal konnte natürlich auch nicht ständig bei ihr sein. Er war ja dann auch immer, wenn ich nicht falsch liege, da in der Nähe von Neapel mehr gelebt. Und Apulien ist doch auf der anderen Seite. Und damals gab es ja noch keinen Intercity und Taxi und Flixbus. Das waren 200 Kilometer oder 300 Kilometer ist eine Riesenentfernung in der Zeit noch gewesen. Wir können es uns ja kaum vorstellen. Ja. Das war ja für die Länder, für die Menschen vom Land oft was Großes, wenn sie die 6 Kilometer entfernte Stadt gingen, ja, mal einmal im Jahr. Das war schon eine kleine Weltreise. Ja, deswegen gibt es dann auch 70 Briefe, die noch vorhanden sind, die Luisa an Hannibal di Francia geschrieben hat, in einem Zeitraum von 27 Jahren. Also 3 Briefe ungefähr im Jahr sind hin und her gegangen. Die Schriften der Luisa sind dann auch unter die Obhut vom heiligen Hannibal gestellt worden. Sie hat ihm immer stets Gehorsam geleistet. Ja, also da war man früher auch ganz streng, was den Gehorsam betrifft. Wenn jemand etwas Außerordentliches erlebt hat und gesehen und gehört, dann hat die Kirche es immer geschaut, dass hier der Gehorsam da ist. Und man hat deswegen viele Dinge erst einmal grundsätzlich vom Prinzip her abgelehnt. Weil wenn jemand abgelehnt wird und gesagt wird, ja, ich glaube dir nicht, dann muss man auch schauen, wie er darauf reagiert. Ob er eingeschnappt ist oder verärgert oder sagt, nein, nein, ich habe das von Gott, das ist so wichtig, das muss veröffentlicht werden. Das ist schon mal immer der erste wichtige Prüfstein, ob jemand trotzdem, obwohl er eben sozusagen abgelehnt wird oder falsch eingeschätzt, nicht aus dem Gleis fällt. Und das hat man in der Geschichte der Kirche zuhauf von vielen Heiligen, die genau das erlebt haben. Die sind erstmal viele abgelehnt worden. Nehmen wir nur den Pater Pio. Wir wissen, er hatte einige Jahre Zelebrations- und Beichtverbote, durfte einige Jahre nicht öffentlich zelebrieren. Oder der heilige Josef von Cupertino. Ist er bekannt?
Ja.
Der Flieger. Ne?
Ja.
Der Heilige, der immer abgehoben ist, der war dann oft an der Decke in der Vision oder Ekstase. Und dann hat man gesagt, so geht's nicht weiter und hat ihn auch weggesperrt. Ja, ich habe diese Elevation nicht, sonst wäre ich jetzt nicht hier. Ja, also das ist was Normales, weil ja manche dann sich auch da drauf aufhängen, ja, die Kirche hat es ja abgelehnt, aber sie hat ganz viele Dinge, die so wunderbar sind, erstmal abgelehnt. Die Schriften von Maria Maltorta, der Gottmensch, war auch auf dem Index. Die Schriften von Schwester Faustina waren auch auf dem Index. Also das heißt noch lange nicht, dass das deswegen schlecht wäre. Ja, man hat nur Angst gehabt, dass da was Falsches kommt. Man hat also hier sozusagen die Sicherheitskarte gespielt. Ja, und der Hannibal, der hat ihre Schriften gelesen und hat natürlich dann, bevor sie auch veröffentlicht worden sind, das Ganze korrigiert. Ja, er hat die Grammatik korrigiert und die Rechtschreibfehler, weil Luisa konnte nicht gut schreiben. Sie war so einfach gestrickt, da waren so viele Fehler. Im Original sind die, das musste natürlich dann erstmal durchgeschaut werden. Er war also, so sagt man, der Zensor ihrer Schriften. Und für die ersten 19 Bände gab er dann das sogenannte Nihil Obstat. Es steht dem nichts entgegen, also dem katholischen Glauben. Ja, im Jahr 1938 dann sind 3 ihrer Bücher auf den Index gesetzt worden. Wir haben das gestern Abend noch gesagt. Die Stundenuhr, die Jungfrau Maria im Reich des göttlichen Willens und noch Band 1, oder was?
Ja, das Reich des göttlichen Willens.
Was
der Pater Beda veröffentlicht.
Genau, das Büchlein hinten liegt Band 1. Ja, der war, diese Auswahl, die war auch auf dem Index dann gewesen. Ja. Das Heilige Offizium hat also diese Sachen verurteilt und so sind diese Schriften wirklich in der Versenkung wirklich verschwunden. Das muss man sich vorstellen. Und erst dann, ja, das ist nicht ganz richtig, also trotzdem gab es natürlich irgendwelche Abschriften und es gab auch einige, die dann diese Abschriften hatten und dann auch veröffentlicht haben. Es ist ein bisschen komplex, da gab es dann auch Schwierigkeiten, weil das schon veröffentlicht worden ist. Da haben sich einige Leute nicht an das Verbot der Kirche gehalten, halt in ihrem Eifer. Und durch den Übereifer können wir manchmal auch Schaden bringen, ja. Und dadurch sind viele Sachen verbreitet worden und dann kamen auch massive Kritiken in den ganzen Jahren immer wieder auf. Nun, aber wir dürfen sehen, dass diese Bände dann 1994 wieder herausgenommen worden sind aus dem Archiv. Ihr wisst es auch, das war dann Kardinal Josef Ratzinger, der diese Bände herausgenommen hat aus der Versenkung. Luisa hat also eine besondere Sendung. Es ist nicht einfach, ja, wenn man das hört, dass Luisa so eine Bedeutung hat. Ja, wenn Jesus davon spricht, auch von der Heiligkeit Luisas, ist es oft für viele ein Hindernis, das anzunehmen. Ich habe das alles schon gehört auch und manche sagen dann, es kann doch nicht sein, dass Luisa eine größere Heilige ist wie der heilige Franziskus. Ja, oder Don Bosco. Wir haben ja viele Koryphäen sozusagen, die, deren Leben wir ganz gut kennen. Pfarrer von Ars. Ja. Und sie kommen trotzdem nicht dran. Ich sage immer so, die haben halt den Rasen mit dieser kleinen Schere gemäht. Ja. Ja. Und das ist hier bei Luisa eben der springende Punkt. Er, der Herr, hat es selbst so gefügt. Und ihre Heiligkeit, ihre Rolle, ihre Bedeutung, das wird die ganze Welt noch erfahren. Das hat Pater Pio vorausgesagt. Das dritte Jahrtausend wird das Licht Luisas noch erkennen. Und das muss man auch sagen, wir stehen hier, samt und sonders, noch relativ in den Kinderschuhen. Ja? So können wir das sagen. Ja? Also Luisa ist jetzt noch nicht in dieser Bekanntheit, das ist klar. Aber das wird kommen, garantiert. Und es hat auch jemand gesagt, es wird eine Zeit sein, wo das Bild Luisas in jedem Zimmer ist, also in jeder Wohnung oder in jedem Haus, ja, wie man es pressen will. Das kommt, weil das bekannt werden will. Es gibt Dinge, die können wir uns nicht vorstellen anfangs. So ist auch bei Schwester Faustina gewesen. Sie konnte sich nicht vorstellen, wie das geht, wie diese Lehren, das, was Jesus ihr gesagt hat, sich verbreitet. Und wir wissen, hinter mir, oder? Ja. Oh, okay. Wir wissen, was geschehen ist, ja. Und Deutschland ist da wirklich so in der Abstiegszone, was das betrifft, ja. Das betrifft, da ist Deutschland sehr weit hinten ran. In vielen Ländern ist ein völlig unverkrampfter Umgang mit dem Bild. Da, es gibt Länder, da ist fast in jeder Kirche der barmherzige Jesus. In Polen ist es sowieso ziemlich, glaube ich, verbreitet. Also, okay. Aber ihr wisst es ja alles. Wir wiederholen es nur. Also, dass sich etwas durchaus dann verbreiten kann, auch wenn man es erst einmal anzweifelt oder Schwierigkeiten hat, aber das wird garantiert kommen. Ja, was ist das Besondere an Luisas Mission? Sie fragt eines Tages Jesus, meine Liebe und mein Leben, ich kann mich noch immer nicht davon überzeugen, wie es möglich sein kann, dass kein Heiliger nicht immer deinen heiligsten Willen getan haben soll und nicht in der Art gelebt haben soll, die du nun in deinem Willen nennst. Jesus antwortet ihr. Sicherlich hat es Heilige gegeben, die immer meinen Willen getan haben, doch sie haben von meinem Willen so viel genommen, als sie erkannt haben. Ja? Es geht uns ja dann so auch, oder ist uns gegangen, was ist dein Wille? Ich glaube, das ist dein Wille, ja. Aber wir sind immer auch ein Stück weit unsicher und wir sind auch in der Gefahr, dass wir sagen, das ist jetzt der Wille Gottes, das sehe ich so. Das muss es aber nicht gewesen sein. Wir meinen, es ist der Wille Gottes, Mama, ja. Es ist immer eine gewisse Unsicherheit damit verbunden. Jesus sagt weiter, sie wussten, dass das Tun meines Willens der größte Akt war, jener, der mich am meisten ehrte und die Heiligung mit sich brachte. Und mit dieser Absicht taten sie ihn. Und das ist es, was sie nahmen. Denn es gibt keine Heiligkeit ohne meinen Willen. Und es kann kein Gut, noch eine kleine oder große Heiligkeit ohne ihn entstehen. Dann sagt er weiter auch an einer anderen Stelle zu ihr: Niemand anderer ist in meinen göttlichen Willen eingetreten, um alles zu tun, was meine Menschheit tat. In solchen Seelen, die nur meinen Willen tun, steigt mein Wille nur eingeschränkt in das Geschöpf herab, so viel es fassen kann. Nur die Seele, die in meinem Willen lebt, tritt in ihn ein, dehnt sich aus und bereitet sich wie das Sonnenlicht in den ewigen Flügen meines Willens aus. Und indem sie meine Akte und jene meiner Mama vorfindet, legt sie die ihrigen dazu. Nur meiner kleinen Tochter war es vorbehalten, die Pforten meines ewigen Wollens zu öffnen, um ihre Akte mit den meinigen und mit denen meiner Mama zu vereinen und alle unsere Akte vor der höchsten Majestät und zum Wohl aller Geschöpfe zu verdreifachen. Nun, da ich die Pforten geöffnet habe, können andere eintreten, vorausgesetzt, dass sie sich für ein solches Gut disponieren. Ja, so die Freischaltung dieser Gabe ist hier gegeben, wie man sagt. Und dafür muss man disponiert sein. Das ist also wichtig, das zu wissen, weil sonst kommt man wirklich in die Schieflage. Man muss getauft sein. Das ist für uns jetzt selbstverständlich, ja, aber trotzdem ist es eine Voraussetzung. Nur der Getaufte kann im göttlichen Willen sein. Dann muss er zweitens in der Gnade sein. Im Stand der Gnade, Stand der heiligmachenden Gnade. Das ist heute nicht selbstverständlich. Ja? Da könnten wir lange ausführen. So viele Menschen sind außerhalb der Gnade, weil sie in der Todsünde sind. Ja? Die Todsünde ist jene Sünde, die uns von Gott trennt. Ja? Das ist nicht, das heißt, die bewirkt den ewigen Tod. Deswegen heißt sie Todsünde. Durch diese schwere Sünde wird der ewige Tod bewirkt. Ich weiß schon, diese Dinge werden ja gar nicht mehr genannt. Ja, wir hören davon nicht. Und dadurch gerät diese Lehre in Vergessenheit. Ja. Und deswegen gibt es auch diese ganzen Durcheinander und diese ganzen Verschiebungen, weil man auch keinen rechten Begriff sich mehr macht von der Gnade, von der Gnadenlehre. Das ist ja auch ein Unterkapitel in der Dogmatik, die Gnadenlehre. Ja. Das haben wir ein bisschen studiert, aber auch schon fast nicht. Ja, im Studium, da kann man auch nicht alles studieren, also das muss man wissen, das ist eine Riesenfülle. Bloß die ganze Gnadenlehre, das scheint mir immer sehr wichtig zu sein, dass wir da Bescheid wissen. Da machen wir mal ein Seminar, ja. Es wäre mal wichtig, nur über die göttliche Gnade und das zu sprechen und auch wie man im Stand der Gnade bleiben kann und wie man ihn verlieren kann. Ja. Und das ist das, was Gott weiß. Er weiß ja darum, und das sind ja Wahrheiten, nur indem also von 100 Leuten 99 sagen, wenn du vor der Ehe zusammenlebst, ist nicht schlimm, ist die Wahrheit Gottes nicht aufgehoben. Die Wahrheit ist, dass es eine Todsünde ist. Es ist zwar brutal, weil ja so viele betroffen sind, und trotzdem die Wahrheit. Deswegen sind so viele gefährdet für ihr ewiges Heil. In Fatima sagt die Mutter Gottes, so viele Seelen gehen verloren, weil niemand für sich betet, und die meisten gehen verloren wegen der Übertretung des sechsten Gebots. Weil ja die Leute in dem ganzen Bereich immer sehr schnell, das ist ja Liebe und wir mögen uns und ihr kennt ja das ganze Gerede. Und deswegen ist es ganz gefährlich, ja, was da in dem Bereich ist. Da könnte man noch viele andere Dinge dazu nehmen. Also ein Großteil der Menschen ist außerhalb der Gnade wegen der Verfehlungen im sechsten Gebot. Das gleiche ist wenn man geschieden ist und wieder verheiratet. Ja, das zählt vor Gott nicht. Ja, das ist ein Sakrament. Gut, ich bringe das nur mal, weil das ganz wichtig ist. So einfach ist es nicht, auch wenn ihr mit Menschen zusammenkommt, da muss man wirklich erst mal fragen, bist du in der Gnade? Ja, nur dann geht's. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, was ich gerade gesagt habe, diese Voraussetzungen, ja, die da sind, die erfüllen schon mal ganz viele gar nicht. Das ist ein Problem. Es sind ganz wenige noch in der Gnade. Ich weiß mal von einer Frau, das hat mir jemand erzählt, die hat also tiefere Schau gehabt. Die hat mal in einer großen Stadt Menschen gesehen und dann hat sie alles dunkel gesehen und nur einzelne Menschen waren im Licht. Ganz wenige einzelne in der Gnade. Und wenn ihr in der Gnade lebt, ja, dann müsste dann sehen das die Engel, die bekommen das mit und das ist alles mehr oder minder dunkel und dann geht ihr hier als kleine Lichtfunken so durch die Gegend. Also es ist ein bisschen spinnert vielleicht, aber manchmal denke ich mir das, ja. Ich bin hier im Flugzeug der Einzige, der in der Gnade ist, ja. Vermutlich, ich kann ja das nicht absolut sagen, gell, das darf man nicht. Aber es sind, ja, wir sind wichtig, ja. Jede Seele, die in der Gnade ist, ist für den Teufel auch gefährlich. Auch im Umkehrschluss. Deswegen versucht der Menschen immer rauszugehen, weil dann alles, auch die besten Werke und die liebsten Worte, alles bleibt null. Das ist der Punkt. Wir sagen ja immer, das sind ja auch liebe Menschen, die sind oft besser wie die Gläubigen. Ja, aber sie bringen kein Kapital letztlich, ja, weil sie außerhalb der Gnade sind. Das ist ganz wichtig, das zu bedenken. Und dann natürlich zur Disposition gehört die Sehnsucht. Also da kann ich auch nur ermuntern, versucht diese Sehnsucht zu erbitten am Anfang. Dass es Sehnsucht nach der Sehnsucht bekommt. Ja. Eine echte Sehnsucht, dass man da eintritt. Weil wenn man das mal, ja, ich möchte sagen, fast anfangshaft erfasst hat, worum es da geht, dann versteht man auch nicht alles. Es muss auch nicht sein. Das ist auch ein Prozess, wirklich. Man darf nicht nervös werden. Aber das kann man immer, dass man sagt, ich habe Sehnsucht. Ich will in dieser Gabe leben. Auch wenn ich jetzt nicht weiß, wie ich es formulieren soll. Wie soll ich es ausdrücken? Ja, ich kann auch nicht, das ist auch nicht möglich, ich kann wirklich, das ist mal so schön, das Büchlein ist, aber ich kann nicht den ganzen Nachmittag mit dem Büchlein hier da so rumlaufen und immer wieder hernehmen und dann schauen wir wieder. Also, das sind ja alles Stützen und Hilfen, ja. Das Beste ist, das nach und nach sich anzueignen und dann kann man ja mit Jesus immer Codewörter ausmachen, ja, wie ich das nenne, ein Code. Sage ich Jesus, göttlicher Wille. Ja? Je nachdem, was ich in mir habe, und er weiß es ja. Er kriegt ja jeden Gedanken mit, darum ist es nicht kompliziert. Also keine Angst haben, wenn man das auch nicht gleich so formulieren kann, aber er sieht sofort den Wunsch, Jesus, göttlicher Wille, im göttlichen Willen, einfach solche Herzensregungen, und er weiß schon, was damit ausgedrückt ist. Er sieht da das Herz, und wenn du diese Sehnsucht hast, dann nimm das, er nimmt es an. Und so sind wir im göttlichen Willen, weil wir das vielleicht dann auch immer wieder hinterfragen. Ich kann mir es nicht vorstellen, dass ich im göttlichen Willen bin, ja? So ungefähr. Kann es doch nicht sein. Ich, ist doch alles wie früher. Ja? Okay. Das war's so mal. Bis dahin. Dann wünsche ich euch alles Gute. Ich fliege jetzt wieder weg und komme dann wieder zurück.